Der Vorfall ist deutlich mehr als nur das Abhören und Veröffentlichen eines Gesprächs im Bereich der Luftwaffe. Es ist Teil eines Informationskrieges, den Putin führt, daran gibt es gar keinen Zweifel. Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation, es geht um Spaltung, es geht darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben. Und dementsprechend sollten wir besonders besonnen darauf reagieren, aber nicht weniger entschlossen.
Das waren ja wohl mal krasse Nachrichten, die da am Samstagmorgen aus den Agenturtickern liefen. Der russische Geheimdienst hat eine Videokonferenz von Bundeswehroffizieren zu Taurus-Marschflugkörpern belauscht. Und diesen Mitschnitt hat der Fernsehsender Russia Today einfach mal so ins Internet gestellt. Was für ein GAU. Bundeskanzler Olaf Scholz in Erklärungsnot, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Sie haben ihn eben am Anfang gehört, spricht von einem Informationskrieg. Moskau nutzt jedenfalls den Mitschnitt, um zu behaupten, dass Deutschland Angriffe auf Russland plane. Russlands früherer Präsident Dmitri Medvedev ruft gar dazu auf, Deutsche zu töten. Das alles ist nicht nur hochnotpeinlich, sondern brandgefährlich. Verspricht sowohl innenpolitische als auch außenpolitische Verwicklungen und wird Deutschland wohl noch lange beschäftigen. Das alles ist natürlich Grund genug, dass wir hier im FAZ-Podcast für Deutschland nochmal unser Programm umschmeißen. Am Freitag hatte ich Ihnen ja schon eine Folge zu China versprochen. Da beginnt morgen der Volkskongress. Auch das ist für uns hier in Deutschland ausgesprochen wichtig. Hängen wir doch am Tropf der chinesischen Wirtschaft wie kaum ein anderes Land der Welt. Deshalb machen wir heute beides. Wir kümmern uns um das Taurus Leak und um China. Zunächst spreche ich mit meinem Berliner Politikkollegen Eckart Lohse. Und danach geht es zum chinesischen Volkskongress mit Jörg Wuttke, dem Präsidenten der Europäischen Handelskammer in Peking und ein intimer Kenner der chinesischen Politik und Wirtschaft. Das alles läuft ja also ein bisschen anders als sonst. Deshalb sagen Sie uns gerne, wie es Ihnen gefällt, dass wir heute mal zwei hochaktuelle Themen behandeln. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@faz.de. So, und jetzt starten wir gleich durch. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland heute am Montag, den 4. März. An dieser Sendung haben Kevin Gremmel, David Burglacher und André Stumpf mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Jetzt bin ich mit dem verbunden, der am Wochenende eine ziemlich unruhige Zeit hatte, nämlich mit unserem Berliner Büroleiter Eckart Lohse. Herzlich willkommen, Eckart.
Ja, Corinna, grüß dich.
Lieber Eckart, wir sind jetzt an Tag 3 des Taurus Leaks. Du hast ja am Wochenende auch außerplanmäßig gewirbelt. Berichte uns doch mal, wie ist denn gerade so die Stimmung im Regierungsviertel?
Ja, tatsächlich hatte ich zwar damit gerechnet, über wahrscheinlich die Taurus-Debatte auch schreiben zu müssen, aber das ist mich gleich am Samstag um 20 nach 9 nach dem Joggen erwischte und sofort losging. Das hatte natürlich mit diesem sehr aufregenden Leak zu tun. Und was die Stimmung im Regierungsviertel angeht, so merkte man auch sofort am Samstag an schnellen Reaktionen, auch aus Regierungskreisen, dass man da nervös ist. Die Sache wurde sehr schnell als ernst eingestuft. Normalerweise gibt es ja immer mal abwiegelnde Reaktionen. Das war hier nicht der Fall. Klar war sofort, dass es auch für den Kanzler eine sehr unangenehme Sache, diese Abhöraffäre, deren Gegenstand diese 4 Offiziere geworden sind.
Sie treten nun der Konferenz bei.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Gerhard hier, soweit ich weiß, haben wir den Kamerad Schäfer mit dabei, Kamerad Flohstedt und Kamerad Fenske. Richtig?
Jawohl. Genau.
Jawohl. Alles klar. Okay. Wunderbar. Frank, du aus Singapur.
Sag doch mal, 9.20 Uhr. Wie kam denn die Nachricht eigentlich zu dir? Wie hast du davon erfahren am Samstag?
Ich habe das letztendlich über die Kollegen erfahren. Das lief dann ja schon auf den Agenturen. Das war ja bekannt. Das war in der Frühphase, also um diese Uhrzeit noch so, dass man sagte, na, ist das denn auf jeden Fall authentisch? Mhm. Wir wissen ja inzwischen, dass die KI tolle Sachen kann. Und da gibt es natürlich erst einmal das Gefühl, haben die das nachgestellt? Ich habe mir dann den Mitschnitt angehört, als der verfügbar war auf YouTube. Zumindest den Luftwaffeninspekteur kenne ich auch von seiner Tonlage. Nun gut, die hätte auch gut imitiert sein können, aber auch der Gesprächsablauf wirkte erst einmal auf mich so, dass ich dachte, So ungefähr kann ich mir das vorstellen. So wird es wohl gewesen sein. Und dann hat es auch gar nicht so lange gedauert, dass im Laufe des Tages auch, wie gesagt, vom Kanzler ja schon von Rom aus die Einschätzung kam, ernste Sache. Das würde er nicht sagen, wenn er noch in der Hoffnung wäre, dass das Ganze eine Fälschung ist. Und auch vom Verteidigungsministerium kam ja relativ bald, wir gehen davon aus, dass der Mitschnitt authentisch ist.
Der Kanzler, das muss man an dieser Stelle sagen, war gerade in Rom im Vatikan, ne, bei einem Treffen mit dem Papst. Hatte also anderes zu tun, aber die Einschätzung kam dann relativ schnell. Schauen wir uns den Mitschnitt doch mal genauer an. Hast du denn eigentlich ein persönliches Highlight, was du aus diesem Gespräch mitgenommen hast? Also um das jetzt mal ein bisschen flapsig zu formulieren, aber was fandest du besonders krass?
Also wenn wir erstmal mit dem flapsigen Teil anfangen, wir reden ja über fast 40 Minuten und man muss sagen, erstaunlicherweise, oder vielleicht ist das der normale Ton zwischen den Offizieren, ist nicht so richtig, naja, in einer Weise Flapsiges geäußert worden, wo man nachher denkt, ach du lieber Himmel. Na klar, der Minister wurde auch schon mal vom Luftwaffeninspekteur als der gute Boris bezeichnet. Gleichzeitig wurde aber positiv über den Minister geredet.
Ich denke, dass selbst wenn ich jetzt nicht dabei sein sollte, ich meine, ihr seid leider manns genug und von der Minister ist so eine, ist eigentlich ein total cooler Typ im Umgang. Ich mache die Modelle davor. Also von daher, ihr seid die Experts.
Es wurde positiv über die ukrainischen Soldaten gesprochen. Also das Ganze fand natürlich in einem Ton von vier Männern statt, die miteinander vertraut sind, die sich kennen, die auch mal einen Spruch machen. Es war aber nichts dabei, wo man gesagt hätte, jetzt kommt sozusagen neben dem grundsätzlich politisch problematischen auch noch was super Peinliches hinzu. Inhaltlich ist das Ganze natürlich, wie wir auch an der anschließenden politischen Debatte ja erkennen können, schon für jede Seite auslegbar. Das Scholz-Lager hat sofort gesagt, ja, wir sehen das ja, wie kompliziert das ist, ohne deutsche Daten einen Taurus in der Ukraine zu bedienen und ins Ziel zu steuern. Das ist hochkomplex, würde sehr lange dauern, ausgesprochen schwierig. Ja, auf der anderen Seite wird auch klar, dass diese vier Fachleute der Auffassung sind, es wäre nicht unmöglich, die Ukrainer die Waffe alleine steuern zu lassen.
Das heißt, für mich ist jetzt erstmal aus der operativen Perspektive nicht bewertbar, wie schnell bringt man Ukrainer diese Imageplanung, sage ich mal, bei und wie schnell geht eine Integration. Aber so grundsätzlich sonst, Targets of Opportunity wäre für mich die Brücke und die Moon-Depots und das sehe ich grundsätzlich nur, will den Leuten das relativ schnell beizubringen.
Und das sagen natürlich die Befürworter einer Lieferung, die sagen, na klar, das würde eine lange Ausbildung bedürfen. Wir müssten uns überlegen, wie wir es mit den Zieldaten machen, damit die Deutschen nicht die Kontrolle darüber verlieren, wo die Waffe eingesetzt wird. Aber am Ende des Gesprächs kommt auch der nicht auf Taurus-Technik spezialisierte Zuhörer zu dem Ergebnis, unmöglich wäre es nicht, die Waffe ohne deutsche Soldaten zu bedienen.
Und das ist ganz deutlich ja das Problem für Kanzler Scholz, weil der immer gesagt hat, ohne uns geht es faktisch nicht. Also wir müssten da Leute auch direkt hinschicken und müssten da mitmachen. Das Stichwort Kriegsbeteiligung ist ja immer das, was an dieser Stelle fällt. Also da ist er ein Stück weit widerlegt. Auf der anderen Seite wird auch ziemlich deutlich, ne, dass man das ein übergelagertes Problem auch sein könnte, dass vielleicht auch innerhalb der SPD und bei Kanzler Scholz den Ukrainern nicht getraut wird letztendlich, ne, weil die Dinge tun könnten, damit die, mit denen wir nicht einverstanden sind, oder?
Du sprichst da mehrere Punkte an, die sehr, sehr wichtig sind. Auf der einen Seite hat Scholz ja nicht nur gesagt, keine deutschen Soldaten in der Ukraine, sondern auch anderswo, auch in Deutschland, keine deutschen Soldaten im Zusammenhang mit Taurus. Das ist seine Festlegung. Dann wird es natürlich noch viel schwieriger. Und die Frage kommt, wo fängt das denn an? Bei der Ausbildung? Das ist ja schon eine Verbindung. Und natürlich müssen die ukrainischen Soldaten ausgebildet werden von deutschen Fachleuten, von der Firma, von Bundeswehrsoldaten. Da wäre ja schon eine Verbindung da. Wenn Scholz also sagt, keine Verbindung, dann bliebe ja nur, wir nehmen das System, stellen das irgendwo in der Ukraine ab und sagen, macht damit, was ihr wollt. Das kommt natürlich nicht in Frage. Das könnten die Ukrainer auch nicht. Es braucht ja auch Hilfe, um die Dinger unter Flugzeuge zu montieren. Da ist die Rede davon, ob vielleicht die Briten helfen können. Also klar ist, wie übrigens andere Waffensysteme auch, natürlich müssen die Deutschen da mitwirken. Aber sie müssten das so wie wir es jetzt erkannt haben, nicht unbedingt in der Ukraine tun. Aber Scholz hat ja auch den nächsten Schritt schon ausgeschlossen. Ihm geht es natürlich um eine Vermeidung einer Kriegsbeteiligung. Man darf das auch nicht geringschätzen. Der Mann hat ja mal einen Eid geschworen, alles zu tun für das Wohl des deutschen Volkes. Und es gibt eine große Anzahl von Menschen in der Bundesrepublik, die eine Kriegsbeteiligung auf jeden Fall vermeiden wollen. Er tut also das, was er für eine Mehrheitsmeinung hält, vor allen Dingen aber, was er natürlich erkennt als die Meinung in seiner eigenen Partei, der SPD.
Ich hake da gleich mal ein, Herr Fenske. Wenn man jetzt politisch Sorge hätte, dass diese Line von Bücher direkt nach Ukraine eine zu direkte Beteiligung ist, ja. Politik halt alles, könnte man dann auch sagen, okay, das Datenfall wird bei MBDA gemacht und wir schicken unsere 1-2 Experts nach Schrobenhausen. Ist zwar totaler Schwachsinn, aber jetzt mal so gesehen, aber politisch halt vielleicht was anderes, wenn der Datenfall von der Industrie kommt, versus er kommt bei uns direkt aus dem Verband.
Ich fand ja auch besonders interessant die Stelle, wo es um die Sprengung der Krimbrücke geht, ne? Und die vier da sehr professionell und kühl, nüchtern darüber fachsimpeln.
Ich gerne nochmal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir die uns intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche.
Ja, voll geschätzt, wenn er da, wo sie aufklappt, wenn er die Pfeiler...
Dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche.
Ja, voll geschätzt, wenn er da, wo sie aufklappt, wenn er die Pfeiler nimmt.
Ja, und selbst der Pfeiler, da machen wir unter Umständen nur ein Loch rein. Und dann stehen wir da.
Könnte uns das auch noch auf die Füße fallen?
Es ist ja in dem ganzen Gespräch klar, das haben die vorweggestellt, das sind ja auch erfahrene Leute, hier geht es nicht um eine Einsatzplanung. Ich hoffe, dass Einsatzplanungen nicht auf dieser offenbar leicht abhörbaren Leitung geführt würden. Hier geht es um Überlegungen, mit denen ein Briefing von Minister Pistorius vorbereitet werden sollte. Das ist längst vorbei, das war am 19. Fand das Gespräch statt, Februar. So. Also das wird klar, trotzdem ist es schon, man hält den Atem an, dass man denkt, wow, das machen die auf Plattformen, die offenbar gut abzuhören sind. Die Tonqualität ist ja auch sehr gut. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr, sehr leicht für die russische Seite zu sagen, ah, okay, ihr besprecht schon miteinander, unter welchen Umständen ihr die Geschosse in die Brückenpfeiler schießen könnt. Da geht es ganz genau darum, 3 Meter Abweichung vom Ziel, also wenn sozusagen ideale Bedienung ist, das ideale Personal mit den idealen Daten, dann minimiert man diesen Mitschnitt zufolge die Abweichung des Geschosses auf 3 Meter. Das ist bei einem Brückenpfeiler schon ganz gut. Kann es immer noch daneben fliegen, kann es aber auch gut treffen. Wenn aber die Bedienung nicht optimal ist, wenn die Daten nicht optimal sind, wenn vielleicht das Personal nicht optimal geschult ist, erweitert sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Abweichung vom Ziel größer ist. Man schießt dann also 10 bis 20 Geschosse auf einen Brückenpfeiler ab und ein Großteil geht vielleicht daneben. All das wird besprochen, das schon, nicht in dem Sinne, wir machen das so und dann machen wir das und an so und so vielen und in dem Monat wird das geschehen, das nicht, sondern das heißt gleich zu Anfang, der Kanzler bleibt bei seiner Linie und es geht nur um ein Briefing des Ministers, aber die Details werden alle erörtert.
Ja, ungewöhnlich auch, dass die Russen das überhaupt preisgegeben haben, ne? Also die hätten uns ja wunderbar auch weiter abhören können.
Ja, erstaunlich. Kann aber auch sein, dass sie den Versuch der Erosion der deutschen Debatte so hoch bewerten, dass sie sagen, das ist es uns wert. Wir wissen ja nicht genau, was die russische Seite sonst noch abhört. Wir wissen ja nicht mal, was die deutsche Seite, die amerikanische abhört. Natürlich gibt man sowas ungerne preis, aber nach meinem Dafürhalten ist in Moskau der Eindruck entstanden, wenn wir das Ding veröffentlichen, dann haben wir einen großen Propaganda-Erfolg, weil wir natürlich auch in der deutschen Bevölkerung, die sehr skeptisch gegenüber dem Krieg der Russlands gegen die Ukraine ist und im deutschen Einstehen an der Seite der Ukraine, also der Hilfe für die Ukraine, dieser Teil der Bevölkerung wird sagen, na, ihr seid ja doch mit dem Taurus dran. Nach außen erzählt ihr uns, der wird nicht eingesetzt. Und intern wird längst ausführlich darüber gesprochen, wie man es machen könnte. Offenbar war dieser Erfolg, die Debatte läuft ja auch auf Hochtouren das ganze Wochenende über und weiter, dieser Erfolg war den Russen so viel wert, dass sie gesagt haben, wir geben jetzt mal Preis, was wir können und wo wir einbringen können. Wenn es wirklich nur eine WebEx-Schalte war, was das Verteidigungsministerium immer noch nicht bestätigt hat, aber wenn es wirklich nur WebEx war, ist es ja jetzt auch nicht so überraschend, dass der russische Geheimdienst da reinkommt.
Ja, das ist wohl wahr. Sag mal, an welcher Stelle siehst du denn den größten Schaden? Also du hast jetzt die innenpolitische Debatte, die jetzt nochmal hochkocht, schon deutlich beschrieben. Wie sieht's denn außenpolitisch aus? Die Briten und die Amerikaner finden es sicherlich nicht besonders amüsant, dass jetzt die ganze Welt weiß, dass da als Zivilisten verkleidete Amerikaner in der Ukraine herumlaufen.
Wir wissen ja auch, dass da viele Leute mit amerikanischen Akzent in Zivilklamotten rumlaufen. Ja.
Wie fallen denn die ersten Kommentare aus dem Ausland aus?
Also die Briten haben sich ja neulich schon beschwert darüber, als der Kanzler gesagt hat, dass Großbritannien bei dem Liefern und vor allen Dingen beim Einsatz der britischen Marschflugkörper Dinge machen könne, die wir nicht könnten. Und das hieß, Leute am Boden einsetzen. Darüber haben sich die Briten schon beschwert. Das hört man nicht so gerne. Ja, da wird es auch russische Aufklärung geben. Das wird den meisten klar sein, dass da Briten oder Amerikaner rumlaufen und helfen. Die brauchen dafür ja auch kein Mandat, anders als es deutsche Soldaten brauchten, wenn sie dort unterwegs wären. Aber sowas erzählt man natürlich nicht. Das plaudert man als Bundeskanzler nicht aus. Und dass das jetzt nochmal passiert ist unter den Soldaten, den Vieren, den Abgehörten, erhöht den Ärger nochmal, dass alle sagen, so, müsst ihr uns so in den Rücken fallen. Es ist ja jetzt nichts Konkretes, wo man Zieldaten angibt. Da ist die Unterkunft von denen das nicht. Aber das ist immer blöd. Und es wird sicherlich für das Verhältnis zu Großbritannien und auch zu Frankreich nicht besonders förderlich sein, wenn sowas hier rumgetratscht wird. Noch dazu unter dem Verdacht, dass der Kanzler das benutzt, um seine eigenen Ambitionen gegen einen solchen Einsatz von Marschflugkörpern zu untermauern. Das heißt, ihn inhaltlich sozusagen zu missbrauchen und das auf dem Rücken der Verbündeten zu tun. Vor allen Dingen löst das allerdings wütende Proteste in Deutschland aus. Vor allen Dingen CDU und CSU sagen, Scholz beschädigt damit das Verhältnis zu unseren Partnern. Und jetzt kommt der Untersuchungsausschuss ins Spiel. Und der Verteidigungsausschuss soll zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Also die Hauptaufregung auch hierbei kommt aus dem Inland.
Wie wird es denn in den nächsten Tagen weitergehen? Womit rechnest du? Also ich nehme mal an, also Webex oder was immer die benutzt haben, ist jetzt erstmal out. Ja, man wird wahrscheinlich zu persönlichen Treffen übergehen, aber das ist ja nur quasi das Formelle. Rechnest du noch mit irgendwelchen personellen Konsequenzen? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, Untersuchungsausschuss, aber müssen die beteiligten Generäle und Offiziere da noch mit irgendetwas rechnen?
Ich war schon mal überrascht, als schon Wochenende recht früh, es war am Sonntag schon, vom Verteidigungsministerium mitgeteilt wurde, es gebe sehr wohl Anhaltspunkte, dass ein nicht angemessenes Kommunikationsmittel für einen Austausch über diese Inhalte verwendet worden sei. Eigentlich ist das Ministerium viel zurückhaltender bei sowas. Der militärische Abschirmdienst klärt ja auch im Moment erstmal auf. Was ist da eigentlich passiert? Habt ihr ein angemessenes Tool verwendet oder nicht? Dass die jetzt schon sagen, es gibt Anzeichen, dass das nicht angemessen war, lässt darauf schließen, dass man über die Verwendung der Plattform, jetzt sagen wir mal, es sei WebEx, außerordentlich verärgert ist im Ministerium. Noch sind ja keine Konsequenzen angekündigt. Der Luftwaffeninspekteur Gerhards hat einen hervorragenden Ruf in der Truppe, ist natürlich in einer Situation wie jetzt extrem erfahrener Offizier, der weiß sehr gut Bescheid. Also ein wenig erfahrener Verteidigungsminister oder noch nicht so erfahrener wie Boris Pistorius wird natürlich alles tun, um nicht gerade einen solchen Topmann zu feuern. Ich würde aber sagen, das kommt ein bisschen jetzt noch drauf an, was da noch rauskommt und wie fahrlässig die eigentlich gewesen sind. Da war ja ein Kollege aus Singapur zugeschaltet. Jetzt muss man mal wissen, wie gesichert war diese Leitung, ist vielleicht über diese Leitung eingedrungen worden. Da wird man noch ein bisschen warten müssen.
Also wir bleiben weiter dran, du bleibst weiter dran. Herzlichen Dank, lieber Eckert.
Gerne, Corinna.
Abhörskandal hin oder her, auf der Welt passieren noch ganz andere Dinge, die uns interessieren müssen und deshalb schalten wir jetzt um und schauen wie versprochen nach China. Dort beginnt morgen am Dienstag der chinesische Volkskongress, eine gigantische Parteiveranstaltung der chinesischen Führung. Und dafür habe ich mich jetzt mit jemandem verabredet, der sie so gut kennt und so gut erklären kann, wie wohl kaum ein anderer Deutscher. Die Rede ist von Jörg Wuttke. Er ist Geschäftsführer und Generalbevollmächtigter des Chemiekonzerns BASF in China. Und er ist vor allem Präsident der Europäischen Handelskammer. Herzlich willkommen, Herr Wuttke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich würde gerne mit dem großen Ereignis am Dienstag beginnen, der Volkskongress tagt. Was werden Sie denn eigentlich in der Zeit machen? Gucken Sie sich das an oder interessiert Sie das eigentlich gar nicht richtig?
Nein, das als Wirtschaftsvertreter ist natürlich der Volkskongress dieses Jahr noch viel wichtiger als in anderen Jahren. Letztes Jahr haben wir einen Volkskongress gehabt, der fand gerade in der Post-Covid-Phase statt. Wir sind alle hier aus diesem Koma erwacht und hatten gute Hoffnungen. Das erste Quartal lief auch ganz gut. Von daher dachten wir, das wird 2023 ein super Jahr. Und dann wurde daraus ein schlechtes Jahr. Ja. Und deswegen sind wir gespannt, was macht denn die Regierung? Weil dieser Stillstand, den wir in Entscheidungsprozessen der Regierung sehen, ist echt etwas entnervend. Wenig neue Lösungsansätze kommen, wichtige Kongresstage für die Partei werden nicht wahrgenommen, der berühmte dritte Parteitag zum Beispiel, Plenum findet nicht statt. Also wir werden das mit größter Aufmerksamkeit diesmal verfolgen. Die Probleme sind groß und deswegen brauchen wir Ansatzlösungen.
Ich frage deswegen so provokativ, weil ich mich immer gefragt habe, wie viel man dafür eigentlich für bare Münze nehmen kann, was da angekündigt wird, was da besprochen wird. Wie sehr kann man da der chinesischen Führung trauen und glauben von dem, was angekündigt wird?
Ja, also China hat eigentlich eine ganz gute Phase hinter sich, in der sie, was immer sie angekündigt haben, meistens nicht nur erledigt haben oder umgesetzt haben, sondern sogar noch schneller und sehr viel größer. Ist einfach eine Planungswirtschaft. Und deswegen ist eigentlich das ganze Jahr 2023 für uns etwas ein Enigma, weil eben nichts passiert ist. Ja, wir haben eine Immobilienkrise, die Aktienmärkte stürzen ab, Überkapazitäten sind am Horizont erkennbar, die ja auch im Grunde Profitabilität der Firmen hier erodiert. Und nichts wird gemacht oder fast gar nichts. Also eher Pflaster nach einer Amputation. Und deswegen ist für uns wichtig, dass da jetzt endlich mal angezeigt wird, in welchen Bereichen die Regierung jetzt fiskal hilft, wo sie anschneidet. Das Zweite natürlich in der Tat, wo wir immer Probleme haben, sind die Sonntagsreden. Ja? Politiker, die in Davos auftreten und sagen, was für ein toller offener Markt wir sind. Da haben wir auf gut Englisch ein Wort kreiert, das heißt Promise Fatigue. Also wir sind müde geworden vor all den guten Vorschlägen, die da kommen, weil nichts passiert. Der Markt öffnet sich einfach nicht entscheidend genug. Und deswegen, wir als Wirtschaft gucken einfach, was passiert mit unseren Kunden, Lieferanten, was passiert im Immobiliensektor. Da sind schwierige Sachen anzusprechen und mal gucken, ob sie die Worte da finden.
Ich finde auch interessant, dass Sie offensichtlich so einen Wandel wahrnehmen, ne, im vergangenen Jahr. Also früher ging man immer beherzt an die Wirtschaftspolitik, lenkte auch und das ist jetzt völlig weg. Woran liegt das?
Ja, ich bin ja seit 1982 hier, 34 Jahre China und eigentlich war das immer relativ mit einem gewissen Gleichmaß. Wir hatten Höhen und Tiefen in 90er Jahren, dann natürlich 2009 und 2016, aber die letzten 5 Jahre waren gewöhnungsbedürftig. Wir haben natürlich erstmal eine sehr starke Wirtschaftsleistung gehabt bis zum Januar 2020, dann kam Covid und dann sind wir von der Klippe runtergefallen und sind eben genauso schnell wieder wie ein Phönix aus der Asche aufgestiegen. Ja, wir hatten ja einen unglaublich starken 2020. 2021 war für viele für uns ein Rekordjahr. Und dann kam dieses düstere 2022, in dem Shanghai zugeschlossen worden ist, in dem unsere Lieferketten auseinanderbrachen, weil wir unsere Lastwagen nicht mehr an die Häfen bekamen. Und von daher war das also wirklich, das war ein dunkles Jahr. Und dann kam diese Hoffnung im ersten Quartal. Das ist also ein bisschen ein Jojo, der Effekt. Ja. Und deswegen ist jetzt im Grunde genommen uns auch etwas die Kunst abhanden gekommen, China vorauszuberechnen. Im Grunde genommen setzt momentan so ein gewisser Pessimismus ein und geht einfach vom Schlimmsten aus. Auch das kann uns nicht weiterhelfen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, der NPC, der Volkskongress nächste Woche muss de facto da für klare Verhältnisse sorgen.
Und was wünschen Sie sich konkret?
Ja, ich wünsche mir konkret, dass Sie die Überkapazitäten ansprechen. Da gibt es eine ganz einfache Lösung, nämlich Firmen gehen bankrott. Ja, wir haben 140 Automobilfirmen. Das sind, sagen wir mal, 110 zu viel. Und jeder kommt hier mit neuen Preissenkungen. Das zeigt sich dann in der ganzen Lieferkette, wer die Preissenkungen weitergereicht. Alle machen sie Autos, aber keiner macht Geld. Und das geht einfach nicht, dass Leute immer nur über Marktanteile reden. Das hat auch sicher mit den Lokalregierungen zu tun. Jeder hat seinen kleinen Champion, den er nicht aufgeben will. Da muss die Zentralregierung Radio und sagen, vorbei ist es. Wir brauchen einige standkräftige Firmen. Auch in dem Windenergiebereich werden zu viele Windturbinen produziert. Solar ist sowieso eine Katastrophe. China produziert 2,5 mal den globalen Nachfrage, was Solarpanels angeht. Also da warte ich, dass die Überkapazität angesprochen wird. Das zweite ist natürlich Vertrauen erwecken. Das, was eigentlich am meisten hier einen zwickt, ist die Tatsache, dass der super optimistische und energiegeladene Chinese jetzt sehr viel pessimistischer herumläuft. Nämlich, er hat vielleicht seine Wohnung angezahlt, 40%, 60%, 80%, und die wird nicht fertiggestellt, weil die Entwickler, die Immobilienentwickler kaputt gegangen sind. Und da hatte ich, dass die chinesische Regierung sagt, pass auf, was immer wir machen müssen, du bekommst dieses Apartment irgendwann mal überreicht. Weil das ist nicht passiert, und deswegen ist im Grunde genommen in diesem Immobiliensektor der Neuverkauf von Apartments über 50%, 60% zusammengebrochen. Ja? Und da der Immobiliensektor ein Viertel der Bruttosozialprodukt Chinas ausmacht, sowas schmerzt.
Also das sind wirklich ein Haufen Probleme, auch sehr unterschiedliche Probleme. Das, was Sie jetzt zuletzt beschrieben haben, trifft ja auch die Leute unmittelbar. Das sind ja unglaubliche Frustrationen wahrscheinlich, die sich auch innerhalb der Bevölkerung aufbauen und womöglich auch gegen die Regierung richten. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also gegen die Regierung richtet sich ja gar nichts. Dazu ist die Kontrolle viel zu gut. Die Überwachung ist sehr gut. Und es sind auch etliche Leute, die in der Tat glauben, dass die Regierung das in den Griff bekommen wird. Aber in der Tat, der Markt ist ja relativ dünn aufgestellt. Als Normalchinese kann man eigentlich nur in zwei Bereiche investieren. Das ist der Immobiliensektor. Der macht 66% des Haushaltsvermögens aus und dann eben in die Aktien. Ja, man kann ja schlecht jetzt in andere Märkte investieren. Da sind die Kapitalkontrollen davor. Und was erleben wir dort? Abstürze in beiden Sektoren. Das heißt, die Leute sind zutiefst verunsichert. Ja. Und deswegen muss dort wieder dafür gesorgt werden, dass die Firmen profitabel operieren, damit die Märkte wieder nach oben gehen, und dafür gesorgt werden, dass die Leute Vertrauen in den Immobiliensektor wieder zurückbekommen.
Sie haben eben gerade schon die Kontrollen erwähnt. Wie wirkt denn das im Alltag sich eigentlich aus? Wo spüren Sie zum Beispiel die Kontrollen des Staates?
Ja, man spürt das bei seinem eigenen Telefon, was in Deutschland, also WhatsApp unterwegs ist, nennen wir hier WeChat. Haben Sie etwas Kritisches irgendwo hingestellt oder haben einen Exchange, also einen Austausch mit einem Freund über etwas Kritisches, dann ist Ihr WeChat erstmal blockiert, erstmal eine Woche, dann können Sie nicht mehr kommunizieren. Und was natürlich viel schlimmer ist, dass in vielen Bereichen dann auch die Zahlfähigkeit dranhängt, dann sind Sie de facto eigentlich abgenippelt. Ja. Das andere natürlich, klar, jeder weiß, dass de facto öffentliche Diskussion kaum möglich ist, alles wird hier überhört. Man hat hier wahnsinnig für jede Kreuzung, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, jede Kreuzung hat 30, 40 Kameras. Da ist ja nicht nur Verkehrsüberwachung, sondern da ist ja auch Face Recognition, da werden die Gesichter abgelesen. Also wir sind hier total überwacht, das hat sich George Orwell wahrscheinlich nie so vorstellen können.
Aber Sie sind ja trotzdem sehr outspoken, wenn ich das mal so sagen darf. Sie nennen das Kind beim Namen, also auch schon eben seit Anbeginn, seit Jahrzehnten machen Sie das. Hatten Sie mal schon mal richtig Ärger?
Ja, ich hatte mal früher Ärger, 2007 bis 2010, meine erste Präsidentschaft der EU-Kammer. Der damals berühmte und jetzt berüchtigte Minister Bocheley hatte mich einzitiert, weil ihm etwas nicht gefallen hat. Das hat sich alles ergeben. Ich habe das nun 10 Jahre lang gemacht, und die letzten Jahre wurde ich nie einzitiert und wurde eigentlich immer sehr freundlich und positiv empfangen. Und das merke ich auch daran, dass ich ja jetzt nur nicht einfach nur auf China draufhaue, sondern eigentlich immer die Probleme anspreche, aber auch immer mit Lösungsansätzen unterwegs bin. Und dann, wenn ich meine, dass China unfair behandelt wird, eben auch die Stimme erhebe, um zum Beispiel gegen einen Olympia-Boykott zu protestieren. Ja, ich war auch dafür, dass China sich in Hamburg einkaufen kann, etwas, was Maersk und Hapag-Lloyd hier auch in China gemacht haben. Ja. Und deswegen, also ich glaube, dass die Regierung hier sicherlich immer etwas zusammenzuckt, wenn ich etwas Kritisches sage. Aber sie können sich auf mich verlassen, dass, wenn irgendwas unfair ist, und das ist meines Erachtens in vielen Bereichen jetzt mit China so, dass ich dann auch die Stimme erhebe im Vorteil für China.
Sie haben sich offensichtlich ganz gut arrangiert, aber wir müssen noch zu einem heiklen Thema kommen, nämlich die Menschenrechte. Auch ein Riesenthema unter deutschen Firmen, unter anderem Ihrer Firma BASF. Da haben Sie sich letztens entschieden, tatsächlich eine Niederlassung in Xinjiang dicht zu machen. Warum?
Ja, ich kann jetzt nicht für meine Firma sprechen. Ich bin hier als EU-Kammerchef unterwegs, aber die Situation ist offensichtlich, dass die Firma sich entschlossen hat, es nicht zuzumachen, sondern eben ihre Anteile zu verkaufen, sodass also die Arbeitsplätze erhalten werden. Und VW hat ja nun auch mit der Situation zu kämpfen, dass sie dort de facto ja nicht mehr eine Produktion haben, sondern einen Parkplatz, in dem sie Autos aus Jiangsu-Provinz verkaufen. Also das Umfeld Xinjiang ist toxisch, die Lieferketten sind schwer zu überprüfen. Das merkt man ja auch wieder, dass etliche deutsche Autos in amerikanischen Häfen festhängen. Und deswegen die Komplexität mit Xinjiang leider ist extrem hoch. Aber ich muss das auch im Grunde genommen leider bedauern, dass Firmen sich dort nicht etablieren können oder sogar zurückziehen, weil de facto eigentlich europäische Firmen dort immer vorbildliche Anlagen hingestellt haben und eben auch dafür gesorgt haben, dass die Leute nicht diskriminiert worden sind, ihre Halal essen konnten, Food, dann ihre Gebetskörner. Also ich habe da immer mit meinem Freund Reinhard Bütikofer Kreuz gelegen, indem ich gesagt habe, ja, die Firmen werden sich sicherlich irgendwann mal zurückziehen, aber wir hinterlassen ja Angestellte, die de facto mit internationalen Maßstäben dort behandelt werden, dann danach eben nicht mehr.
Ist in der Tat ein Riesendilemma. Wir haben ja hier gerade in Deutschland seit einiger Zeit die Erfahrung mit dem Lieferkettengesetz. Auf europäischer Ebene ist es gerade zum zweiten Mal durchgefallen. Es ist eine Riesendebatte in Brüssel, in Straßburg, wie man damit umgehen soll. Wie ist denn Ihre Haltung? Bringen solche Regulierungen etwas für die Bevölkerung vor Ort oder richten sie eher Schaden an? Das ist ja auch immer ein Argument.
Ja, also ich meine, die Firmen müssen natürlich alle, das nennt man im Englischen License to Operate haben, dass sie de facto sauber vorangehen und sauber produzieren, verkaufen, einkaufen und so weiter. Ich meine, das ist Voraussetzung und da muss man eben dafür sorgen, dass man das wirklich im Griff hat. Das ist in China, vor allem im Westen, nicht so einfach. Verlangt eben große Transparenz, das ist ein großes Thema in China. Wie weit haben wir Transparenz, wie weit können wir Prozesse erkennen? Und das Zweite ist natürlich, wer kann es sich leisten? Ja, also die Anforderungen werden immer höher und das kann vielleicht noch die Multis hinbekommen, aber für den Mittelstand ist das schon fast nicht mehr machbar. Das führt dann im Grunde genommen zu einer Klumpenbildung. Das heißt also, dass eben viele Firmen sich sagen, ich kann dort nicht mehr operativ sein. Ich habe 500 Leute in meinem Bereich. Für mich ist der Markt wichtig, aber ich muss jetzt erstmal A, B, C, D alles nachweisen. Dafür habe ich die Rechtsanwälte nicht. Ich ziehe mich zurück. Und im Grunde genommen ist es das, glaube ich, was einige Leute in Deutschland beklagen, dass die Überregulierung dazu führt, dass in der Tat wir keine Geschäfte mehr machen können, weil wir nicht stemmen können. Das führt dann eben dazu, dass auch unser Ruf ruiniert ist. Ja, wir haben Fälle, in denen zum Beispiel ein Mittelständler eine Anlage nach Korea geschickt hat, Südkorea, also unser Alliierter, und die deutschen Behörden dann eben ein Jahr lang drauf sitzen, um zu gucken, ob das nicht jetzt auch für den Militärsektor bereit ist. Das spricht sich rum, dass auf einmal dann deutsche Firmen als unsicherer Kantonist angesehen werden, nach dem Motto, also wenn du es bei denen bestellst, hast du noch lange nicht, dass du es gleich kriegst, sondern es kann sein, dass sich das dann rauszögert. Ja, und das ist natürlich auch nicht gerade Arbeit. Platzfördernd.
Also das ist in der Tat das Dilemma. Sie haben gesagt, also viele Dinge kann man auch nicht durchschauen, selbst wenn man vor Ort ist. Was sind das zum Beispiel für Hürden, die man im Alltag dann hat?
Ja, ich meine, nehmen Sie ein Auto oder sogar ein Flugzeug, da sind nicht nur jetzt ein Lieferant, dem Sie vielleicht mal auf die Finger gucken können oder durch seine Anlage gehen oder sogenannte Kontrolleure reinschicken, sondern dann hat er eben nochmal einen Lieferanten und der hat dann wieder einen Lieferanten und dann sind Sie schon bei der dritten oder vierten Stufe angekommen und das ist eben da, wo es wirklich dann so umfassend ist, dass man das fast kaum noch überblicken kann. Die werden natürlich alle vertraglich festgezurrt nach dem Motto, du musst dafür sorgen und dann kommt eine lange Liste und dann unterschreiben die das, aber wenn einer der Leute jetzt in den irgendeinen Firmen meint, er kriegt es noch billiger und will das jetzt nicht indizieren, dann kauft er das, sag ich mal, in Xinjiang ein, sagt es nicht und bumm, hängt man fest in amerikanischen Häfen. Das ist eben tragisch, ja, dass man glaubt, das wäre alles völlig transparent. Also wir müssen irgendwo eine Abgleichung haben an Möglichkeiten und dass wir sehen können, was wir überhaupt biegen können und wo es nicht geht. Ob das den Leuten hier hilft, das glaube ich nicht. Also im Grunde genommen ein Rückzug von jetzt den letzten Europäern aus Xinjiang führt ja nicht dazu, dass die Politik in Xinjiang sich irgendwie ändert. Die war furchtbar bisher und wird wahrscheinlich auch weiterhin nicht besonders erfreulich sein. Also von daher ist eben auch da vielleicht ein bisschen Realismus einzukehren ist. Nicht überall schaffen wir es, dass China sich verändert aufgrund von unseren moralischen Vorstellungen. Es ist ja auch eher so, dass wir uns verändern, dass China uns verändert. Ja? Wer hätte gedacht, dass China jetzt eine offene Volkswirtschaft wird? Das war vielleicht Bill Clintons großer Traum durch das Internet. Und was stellen wir fest? Wir machen Investitionskontrollen. Wir haben neue Gesetzgebung in Brüssel und Berlin. Wir machen Industriepolitik. Alles Sachen, die im Grunde um China uns vorgemacht hat und die wir jetzt nachmachen. Also China verändert uns mehr, als dass wir China verändert haben.
Ja, also auch natürlich ein bestürzender Befund, muss man sagen. Kommen denn eigentlich die Chinesen irgendwann mal hierher und bauen Fabriken und lassen sich hier nieder? Das wird das nicht passieren.
Also ich weiß nicht, ob das ein bestürzender Befund ist, weil im Grunde genommen vielleicht man in der Diskussion ein bisschen Realismus einkehren muss. Ich bin ein großer Verfechter, dass die Chinesen jetzt nicht unbedingt mehr nach Europa exportieren, wo sie ja Weltmeister sind. Das Verhältnis in den Containern ist 4:1, 4 Container nach Europa, nur einer schafft es nach China, sondern dass sie Jobs kreieren. Ja, das ist für mich das Kriterium, dass die Chinesen jetzt ihre Batterien oder ihre Autos in Deutschland produzieren, auch vielleicht bei Windturbinen einsteigen. Im Grunde genommen, dass sie in unserem Umfeld mit unseren Gesetzen umgehen müssen, die wir de facto kontrollieren können. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt nicht nur defensiv spielen, also mit Tarifen und mit Hürden, sondern offensiv versuchen, chinesische Firmen nach Deutschland zu locken, dass sie hier die Lieferketten eben gerade beim Elektroauto mit aufbauen können. Denn hier sind wir schon wahnsinnig weit. Wir haben ein Ziel 2035 und meines Erachtens kann man das viel schneller mit den Chinesen in Deutschland erreichen als gegen die Chinesen. Und deswegen versuchen unsere Firmen hier, die deutschen großen Automobilindustrie, in dem Fitnesscenter China diesen Abstand aufzuholen, der sich ergeben hat. Und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass die Chinesen auch wissen, wenn sie keine Jobs in Europa kreieren, dann haben sie ein Problem.
Also das ist doch wenigstens mal ein schöner Appell, eine schöne Vision vielleicht oder jedenfalls eine sehr interessante, die vielleicht auch eine neue Dynamik reinbringen könnte. Herzlichen Dank, Herr Wuttke, und schöne Grüße nach Peking.
Ja, vielen Dank für die Einladung und alles Gute.
Das war der heutige Podcast für Deutschland, diesmal mit einem echten Doppelschlag. Der Blick zurück auf das turbulente Wochenende und der Blick voraus zum chinesischen Volkskongress. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, wie Sie diese Folge fanden. Auch, dass wir natürlich etwas in Überlänge gegangen sind, schreiben Sie uns gerne unter podcast@faz.de. Insbesondere der Taurus League wird uns ja wohl noch lange beschäftigen. Wir bleiben dran. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!